SWR 2 Zeitgenossen.
Theater ohne rote Plüschsessel, große Kulissen, mitunter sogar ohne Schauspielensemble. Regisseur Jörg Karrenbauer bewegt sich mit seiner Arbeit jenseits des bürgerlichen Spielbetriebs. Seine Bühne ist die Wirklichkeit, sein Held der ganz banale Alltag und sein Publikum wird ferngesteuert. Wie das alles funktioniert, das wollen wir heute auf den baden-württembergischen Theatertagen in Heilbronn ausloten. Hallo und herzlich willkommen zu den SWR 2 Zeitgenossen, Herr Karrenbauer.
Ja, hallo.
Herr Karrenbauer, Remote Heilbronn heißt das Stück, mit dem Sie hier auf den Theatertagen unterwegs sind in Heilbronn. Wobei man, kann man das sagen, wirklich, kann man von einem Stück sprechen?
Ja, also die Leute kaufen ein Ticket und erleben etwas, in dem sie ein bisschen mehr sind als nur Zuschauer. Aber ich denke schon, dass man das einfach auch als Stück bezeichnen kann, als Theater.
Als Theater und was genau dahinter steckt, ein Audio-Walk, das werden wir gleich noch genau erfahren. Erstmal dürfen wir über dieses schöne, große Theaterfestival hier in Heilbronn sprechen und uns freuen. Es ist zum ersten Mal wieder live und ganz analog und 10 Tage lang 30 verschiedene Produktionen aus ganz Baden-Württemberg sind hier zu sehen. Was macht für Sie, Herr Karrenbauer, der Reiz eines solchen Festivals aus? Ist das mehr als so ein launiges Branchentreffen?
Naja, es ist in erster Linie auch ein Festival. Das heißt, wie das ja auch irgendwie in den Grußworten von allen erwähnt wird, es ist natürlich ein Ort, wo sich erstmal Leute begegnen, wo man Menschen trifft. Der Anlass ist dann Theater oder der Rahmen ist Theater oder es ist organisiert vom Theater und es geht natürlich auch ums Theater. Aber die große Hoffnung und das eigentliche Anliegen so eines Festivals ist natürlich, dass sich Menschen begegnen und sich austauschen. Und das ist im Moment, ja, glaube ich, noch viel dringender nötig und hoffentlich haben das auch alle so nötig als in den vergangenen Jahren. Und insofern hat es neben, wenn Sie sagen, wie haben Sie es gesagt,
ein launiges
Branchentreffen, davon hat ein Festival natürlich immer was. Wenn ich zur Berlinale gehe, ist es das auch. Es ist einfach ein Teil von einem Festival, dass sich auch die Branche trifft. Aber in erster Linie richtet sich sowas natürlich ans Publikum. Und natürlich haben sich auch ganz viele Möglichkeiten, ohne zu reisen, verschiedene Produktionen aus verschiedenen Städten zu sehen.
Das ist natürlich eine tolle Gelegenheit, wirklich alles mal an Ort und Stelle erleben zu dürfen, einen großen Querschnitt. Jetzt stehen ja die baden-württembergischen Theatertage hier in Heilbronn unter einem Jubiläum, das 25. Mal. Und da wünscht man sich natürlich immer so ein ganz besonderes Erlebnis. Nun ausgerechnet eine solche Jubiläumsausgabe in einer Zeit, die von Krisen eigentlich geschüttelt ist. Ukraine kriege ich nicht mal so ein paar Stichworte oder auch Klimawandel oder jetzt die Energiekrise, die uns vielleicht ins Haus steht. Setzt diese Wirklichkeit auch den Theatermacher Jörg Karrenbauer unter Druck, in dem Sinne darauf Antworten finden zu müssen, darauf reagieren zu müssen in seiner Arbeit?
Ja, gerade auch mit dieser Produktion Remote X waren wir tatsächlich im Februar in Tel Aviv, als der Einmarsch da oder der Krieg anfing und haben für ein russisches Festival in Tel Aviv remote produziert, haben wir gerade angefangen, so die ersten 5 Tage. Das Festival ist organisiert gewesen von einer Foundation von Roman Abramowitsch. Unsere Auftraggeber waren Russen, war diese Foundation. Und wir haben gleich am ersten Tag die Produktion erstmal auf Eis gelegt, weil wir gesagt haben, wir können so nicht arbeiten. Also irgendwie, wir waren so überfordert von der Situation. Und wir haben mit diesen Festivalmachern, von denen die meisten zu dem Zeitpunkt noch in Moskau waren, weil das im Vorfeld noch des Festivals war, wir produzieren ja so 3 Wochen etwa im Voraus, und wir hatten nur noch Skypes und Zooms mit aufgelösten, heulenden Produktionsmachern und da war an die Produktion gar nicht zu denken, sondern wir haben gestoppt und haben gesagt, was machen wir denn jetzt irgendwie? Wie reagieren wir darauf? Wie reagiert ihr darauf? Und was für eine Bedeutung hätte es denn, so eine Produktion einfach durchzuziehen, einfach weiterzumachen? Wir haben schon viele solche Situationen erlebt, aber jetzt nicht so drastisch, dass man unmittelbar involviert ist in solche Geschehnisse, jetzt in diesem konkreten Zusammenhang. Und ansonsten stellt man sich schon auch immer mal wieder die Frage, was mache ich denn da, welche Relevanz hat denn das und in welchem Kontext findet das statt? Und das war total schwierig. Also wir haben denen dann auch gesagt, okay, ihr müsst ein Statement verfassen. Also wir brauchen ein Statement von der Foundation, wie ihr dazu steht, wie die Foundation dazu steht. Und das war alles total kompliziert und aufgeladen. Und dann stellt man nach 2 Tagen fest, was man da eigentlich verlangt von den Leuten irgendwie, weil das ist ein Schritt, ein Statement abzugeben. Das wissen wir mittlerweile alle. Die Leute sind kontrolliert worden in Moskau und ihre Handys sind durchgecheckt worden und irgendwie von der Straße verhaftet worden. Und sich zu äußern und sich öffentlich zu äußern, das wissen wir mittlerweile alles. Das war damals noch nicht so richtig ersichtlich, was das für Konsequenzen für die Leute hat und für die Leute in Russland hat vor allen Dingen auch. Also das Festival hätte sich da irgendwie äußern können. Das hätte aber für die Mitarbeiter in Moskau Konsequenzen gehabt. Und insofern, ja, lange Antwort auf eine kurze Frage oder auch nicht kurz. Wir sind da gerade auch mit Remote und indem wir irgendwie im öffentlichen Raum unterwegs sind, irgendwie immer wieder mit sowas konfrontiert.
Aber spannende Antwort. Und wie ist die Geschichte dann ausgegangen?
Also es waren 5 Produktionen eingeladen zu diesem Festival, das erstmal dazu dient, russische Kultur. Es gibt ja eine sehr große russische Gemeinde in Israel, die russischen Juden. Und es gibt da sehr, sehr viele Russen, die in Israel leben, vor allen Dingen auch in Tel Aviv. Und dafür war dieses Festival mal gegründet, einfach um einen kulturellen Austausch zwischen russischer Kultur und Israel zu initiieren. Da waren 5 Produktionen eingeladen und wir waren die Ersten, die erstmal gesagt haben, okay, stopp, wir wissen nicht, wie es weitergeht, weil wir ja auch vor Ort produziert haben. Die anderen sind ja quasi nur als Gastspieler eingeladen worden, die hatten dann noch ein bisschen Zeit. Und dann bröckelten dann auch die Zusagen aus Moskau oder aus Russland insgesamt, weil die Theatermacher Druck bekamen. Da wurde ganz unverhohlen, wurde den Intendanten gedroht irgendwie und wurde auch gesagt, okay, wenn ihr da weiterhin an diesem Festival teilnehmt, keine Ahnung, ob ihr in den Flieger kommt und so weiter. Produktionen mussten abgesagt werden, weil eine Schauspielerin sich irgendwo in Skandinavien gegen den Krieg geäußert hatte, auf dem Gastspiel. Die sollte zurück nach Moskau, um dort Wiederaufnahmeproben für dieses eingeladene Stück zu machen. Das Theater hat ihr verboten, zurückzukommen, weil die Gefahr zu groß war, dass sie vom Flughafen weg verhaftet wird. Dann wurde die Produktion abgesagt. Und so bröckelte langsam dieses Festival nach und nach, bis alle 5 Produktionen letztendlich abgesagt wurden und auch das gesamte Festival abgesagt werden musste.
Schon heftig, in welche Situation man da auf einmal so hineinschlittert. Und ich denke mal, Sie haben schon gesagt, Sie sind mit Remote X, also in verschiedenen Ländern unterwegs gewesen, also China, Indien, in den Arabischen Emiraten waren Sie auch und in Russland, Südamerika auch in Teheran. Sie haben sogar einen Anruf bekommen aus Teheran, dass Sie dort mit Ihrem Projekt eingeladen wurden. Ja, wie geht man denn in so ein Land, von dem man auch weiß, dass die Menschenrechtssituation durchaus prekär ist? Wie verhält man sich da?
Genau, das ist immer wieder die Frage, bis zu welchem Grad man da mitspielt. Es ist immer die Frage nach dem Kontext irgendwie und wer das ist und so weiter. Im Iran steht das ganz groß oben drüber, dass alle sagen, da kannst du nicht hinfahren irgendwie. Und unsere Haltung ist da aber, dass wir sagen, es trifft eh immer die Falschen, irgendwie an diesem Kulturboykott teilzunehmen. Also irgendwie für mich zumindest ist es ein anderes Statement, ob die Nationalmannschaft mal irgendwie nicht nach Katar fahren würde irgendwie, als wenn Rimini ein Gastspiel irgendwo in Teheran absagt. Also ich traue da irgendwie erstmal der Kultur weniger zu, in dem Sinne, dass sie politisch da Konsequenzen verursacht. Und im Umkehrschluss nicht hinzufahren bedeutet immer, keine Leute zu treffen, keinen Austausch zu haben und auch die Leute nicht zu treffen. Und das war ja wieder auch die Ausgangsfrage, was bedeuten Festivals? Die Leute auch zu treffen, für die das sehr viel bedeutet, diese Festivals in diesen Ländern. Und das sind natürlich nicht die Leute, die einen Boykott treffen soll. Und das sind auch nicht umgekehrt die Leute, die man von irgendwas überzeugen muss, sondern das sind sowieso die Leute, die mit uns einer Meinung sind, sag ich mal. Und insofern ist es für uns eigentlich immer eher ein Anliegen, dorthin zu gehen und diesen Austausch zu ermöglichen und ins Gespräch zu kommen und auch längerfristige Partnerschaften zu gründen und zu etablieren.
Klar ist aber, es ist eine Gratwanderung und ich kann mir vorstellen, Sie machen sich da auch durchaus angreifbar. Haben Sie da schon auch dann heftige Kritik erfahren?
Genau, also es gibt immer wieder Theaterregisseure und politisch sehr aktive Theatermacher, die diese Gastspiele auch nicht machen, die absagen und die sagen, ich begebe mich nicht in dieses System, das es ja trotzdem ist und trage zur kulturellen Vielfalt dieses Landes bei, weil ich das gesamte System ablehne. Die gibt's, wenn man die trifft, sagen die auch, finde ich nicht gut, dass ihr dahin fahrt. Aber ich habe da eigentlich eine sehr klare Haltung und bin eigentlich immer gegen diese Art von Boykott. Wobei wir jetzt auch eben Russland absagen mussten. Also wir haben natürlich auch unsere Gastspiele in Russland abgesagt. Und wie Sie sagten, das Eis ist immer dünn. Aber wir haben bisher eigentlich fast immer gute Erfahrungen gemacht mit der Tatsache, dass man da ist und präsent ist und Menschen trifft, für die das sehr, sehr viel bedeutet.
Haben Sie erfahren, dass Ihr Engagement vielleicht auch politisch instrumentalisiert wurde? Weil so ein Regime kann sich ja dann auch damit schmücken, dass es sagt, man hat eine, in Anführungsstrichen, freie Theaterszene, die sich dann dort trifft. Und dann kommt eben natürlich auch so das Rimini-Protokoll aus Deutschland und der Staat sich damit schmückt dann eben auch.
Das kann man gar nicht komplett vermeiden. Im Falle von dem Festival in Teheran zum Beispiel haben wir aber irgendwie gewusst, dass die Theatermacher sehr Antisystem sind und sehr radikal auch sind, sehr politisch radikal sind. Und die waren in einem Zeitfenster, das sich nach uns auch sofort wieder geschlossen hat, mal eine Generation von Festivalmachern, die nicht auf Linie war. Und die haben was Neues probiert und die haben auch völlig andere Theaterproduktionen eingeladen als Peimann und Konsorten, was in den Jahren davor immer passiert ist, und sind ganz viel rausgegangen aus dem Theater mit den Produktionen. Und da haben wir gesehen, okay, da passiert was. Das sind völlig andere Leute als die, die das sonst machen. Und die sind auch nach dem Festival alle ins Gefängnis gegangen.
Aber auch heftig.
Für 3 Monate, also sind wieder draußen. Aber wir gucken uns dann schon an, wer da ist. Wir würden auch nicht auf ein Festival gehen, wo Herr Putin, das haben wir vorher auch schon gesagt, irgendwie die Laudatio hält oder sowas. Der ist ja nicht erst seit der Ukraine ein Lügner und Mörder, das ist bekannt. Und wir haben immer geguckt, dass wir mit Leuten und Theatern in Moskau arbeiten, die komplett gegen Putin sind oder gegen das System sind, die jetzt auch größtenteils alle im Gefängnis sitzen.
Remote X ist ein Audio-Walk. Sie gehen durch die Stadt, Sie erkunden bestimmte Orte in ganz vielen Städten. Also wir haben es ja schon gehört, Teheran, Paris oder eben auch in Moskau. Wie konnten Sie denn da unterwegs sein? Konnten Sie eigentlich frei handeln und sich alle Orte angucken? Weil das bedeutet ja, dass Sie erstmal vor Ort sind, die Stadt erkunden, die Verhältnisse erkunden. Konnten Sie sich dann in so Ländern wie China oder Indien auch ganz frei bewegen, wie Sie wollten?
Ja, also das Bewegen ist erstmal irgendwie mal jetzt nirgendwo eingeschränkt, was Orte angeht. Aber es gibt natürlich in verschiedenen Ländern Textzensuren. Das ist in China so, das ist in Russland so, das ist in der Türkei am schlimmsten. Also die schlimmste Zensur, die wir hatten, war vor 3 Jahren die Türkei. Da gibt es natürlich offiziell keinen Zensor, wie in China oder im Iran. Da gibt es dann Proben und dann wird der angesagt und der kommt dann mit und der schreibt dann mit und dann nimmt der nachher einzelne Sätze raus oder moniert Themen oder sowas.
Haben Sie noch in Erinnerung, was da moniert wurde?
Um auf den schlimmsten Fall zurückzukommen, ja, das ist nämlich die Türkei. Es ist völlig hysterisch, weil, wie gesagt, wir wussten gar nicht, dass es diese Art von Zensur gibt, sondern irgendwann kommt der Produzent, kam auf uns zu und hat gesagt, wir haben da einen Anruf bekommen, wir müssen den Text vorlegen und wir haben folgende Probleme. Und es gibt eine Szene, unter anderem bei Remote, da können die Zuschauer wählen, ob sie rechts oder links weitergehen. So. Die Wahl wurde nicht erlaubt. Das Wort rechts und links wurde nicht erlaubt, weil es politisch konnotiert wäre. Wir benutzen das Wort Gender, wir sprechen irgendwann mal von dem Geschlecht der Stimme, von Gender und so weiter. Wurde nicht erlaubt. Das Wort Gender durften wir nicht benutzen. Das Wort Evolution durften wir nicht benutzen, weil sie das in der Türkei nämlich ablehnen. Das ist so die Idee der Evolution. Wir durften natürlich nicht eine Demonstration andeuten. Also es gibt eine Szene, wo wir quasi die Leute nur auffordern, etwas in die Luft zu halten. Und unterm Kopfhörer hört man eine Demonstration. Von außen sieht es aber so Silent Disco-mäßig nur so aus, als wenn ein paar Leute völlig leise, lautlos durch die Innenstadt gehen und irgendwas hochheben. Wurde verboten. Wirklich, es ging bis hin zu einzelnen Worten. Und sowas hatten wir nicht mal in China erlebt oder im Iran. Also diese Hysterie vor Gender, rechts, links. Absurd.
Ja, absurd. Ich frage mich gerade die ganze Zeit, wie macht man dann so einen Stadtgang, wenn man nicht sagen kann, jetzt biegen wir rechts ab? Muss man dann immer sagen, jetzt biegen wir hinter dem blauen Gebäude ab?
Genau, dann sagt man so, jetzt könnt ihr wählen, wir können zum blauen Gebäude gehen oder zum grünen Fahrradständer oder sowas.
Wenn der dann noch ist, dann dort.
Falls blau und grün nicht ein Problem sind.
Ja, genau. Jetzt sind wir schon bei Remote X angekommen. Vielleicht sollte man ein bisschen auch den Audiowalk vorstellen, was Sie da eigentlich genau veranstalten. Das ist ja eben ein bestimmtes Format, mit dem Sie seit 2013 eben in den verschiedenen Städten unterwegs sind. Was genau bedeutet denn eigentlich dieser Titel Remote?
Remote heißt ja erstmal nur, Englisch ist für Fernsteuerung. Also das ist eigentlich die Hauptbedeutung. Man ist ferngesteuert von einer Stimme, die man über den Kopfhörer hört. Und die zweite Bedeutung ist irgendwie halt remote, also außerhalb des Zentrums, etwas draußen sein. Und das ist man automatisch, wenn man mit einem Kopfhörer und einem Hörspiel, was es ja letztendlich ist, in der Stadt unterwegs ist, dann ist man drinnen und draußen gleichzeitig. Also man ist remote in der Innenstadt sozusagen. Und wir beginnen die Tour auch tatsächlich gerne irgendwie in einem Ort, der so ein bisschen remote ist in der Stadt, der raus ist aus dem Trubel und raus ist aus den täglichen Wegen. Und da fangen wir meistens auf dem Friedhof an oder zumindest einen Park. Also hat auch da schon so einen remoten Ort. Und das X, genau, das steht dann halt einfach für die jeweilige Stadt, in der die Tour stattfindet.
Genau, und jetzt eben hier in Heilbronn sind Sie dann auch gestartet, wahrscheinlich dann an einem Friedhof und erobern dann die Stadt. Sie kommen, Herr Karrenbauer, aber erst einmal zur Vorbereitung irgendwann dann mal nach Heilbronn oder eben eine andere Stadt und schauen sich bestimmte Orte an. Also wie gehen Sie denn da vor? Friedhof haben wir jetzt schon gehört, aber wie entdecken Sie diese Stadt und mit welchem Blick erkunden Sie diese Stadt?
Vielleicht noch mal kurz, also das Grundthema des Audiowalks ist eigentlich menschliches Verhalten und wie künstliche Intelligenz oder irgendwelche Devices, die als künstliche Intelligenz daherkommen, uns durch unser Leben helfen. Also diese Stimmen, die zu uns sprechen, vom Navi bis zur Ansage in der Bahn, von Siri bis zu alles Mögliche. Es werden ja auch tatsächlich immer mehr Stimmen. Man drückt ja wesentlich weniger Knöpfe als früher, sondern man spricht irgendwas in die Luft und dann spricht irgendjemand zurück oder so. Also es, genau, also darum geht es eigentlich zu sagen, wer spricht da eigentlich mit uns, wenn wir diesen Stimmen folgen oder unser Leben anvertrauen? Und wie vorhersagbar ist menschliches Verhalten in der Stadt speziell? Also wie vorhersagbar muss es sein? Also welchen Regeln müssen wir folgen, damit Zusammenleben funktioniert, damit wir über eine Straße gehen können, ohne überfahren zu werden? Und wie vorhersagbar ist die menschliche Natur, die sich dann gesammelt in Big Data künstlich auflädt zu etwas, was so viel Mensch wie möglich sein will? Und das heißt, vorhersagbar zu sein als Mensch ermöglicht der KI eigentlich erst tätig zu werden. Und damit spielt die Produktion, wie man sich verhält in der Stadt, bewusst und unbewusst, und wie vorhersagbar menschliches Verhalten ist.
Also man muss vielleicht noch dazu sagen, also die Teilnehmenden, die bekommen einen Kopfhörer auf und über diese Kopfhörer dann spricht eine künstliche Stimme zu ihnen, gibt eben den Weg vor. Bevor wir jetzt gleich nochmal auf die Orte zurückkommen, aber nochmal dann die Frage, welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Wie vorhersagbar ist denn das Verhalten der Leute, die an diesem Spaziergang teilnehmen? Machen die genau das, was sie machen sollen, oder verhalten sie sich auch ganz unterschiedlich?
Genau, also zunächst mal, man sollte jetzt nicht unbedingt links gehen, wenn alle anderen rechts gehen, weil dann ist die Show irgendwann vorbei, weil das Signal dann nicht mehr funktioniert. Also geht man größtenteils mit. Man hat aber innerhalb des Walks immer die Gelegenheit und immer die Möglichkeit, I would prefer not to, also irgendwie Dinge nicht mitzumachen. Es gibt so Flashmob-Elemente in der Tour und so weiter, und dann ist jeder immer frei zu sagen, mache ich nicht. Aber das hat ja Konsequenzen. Also wenn ich in einer Gruppe von 30 Leuten beschließe, als einziger nicht rückwärts zu gehen, sage ich mal, dann oute ich mich in der Konsequenz, indem 29 Leute mich angucken. Also das Verschwinden in der Gruppe funktioniert genau dann nicht, wenn ich versuche, möglichst unscheinbar und einfach nicht mitzumachen. In dem Moment, wo ich nicht mitmache, werde ich sichtbar. So, und das will man ja eigentlich gerade vermeiden, sondern man will ja verschwinden in der Gruppe, und dann ist man immer aufgefordert zu sagen, okay, mache ich es mit, damit ich nicht auffalle, oder mache ich es mit, weil es mir Spaß macht, oder mache ich nicht mit und riskiere dann aber, dass ich draußen bin.
So. Aber was ist denn dann eigentlich Ihr Anliegen als Theatermacher? Deswegen nochmal die Frage nach den Orten, die Sie sich daraus gesucht haben.
Genau, also wir gucken einfach nach Orten, die in jeder Stadt vorhanden sind und wie man sich an diesen Orten verhält. Also wir machen keine Stadtführung oder es ist keine Stadtführung im Sinne von, man lernt etwas über die Historie der Stadt oder bestimmte Bauwerke oder sowas, sondern es geht tatsächlich eher über die Oberfläche und sagt, okay, wie verhalten sich Menschen auf dem großen Platz? Wie verhält man sich in der Kirche? Wie verhält man sich in der U-Bahn? Wie verhält man sich in der Shopping-Mall? Und dabei ist es völlig egal. Eine Shopping-Mall ist eine Shopping-Mall. Das sind repetitive Orte, die es in jeder Stadt gibt. Und die bilden dann auch die Dramaturgie der Tour, dass man vom Friedhof beginnt, weil es auch einfach thematisch abnimmt an dieser Idee, diese KI bietet quasi an, dein gesamtes Leben zu speichern. Also zu sagen, was ist mit deinen ganzen Erfahrungen, wenn du tot bist? Was ist mit deinen ganzen schönen Ideen? Wäre es nicht eine Idee, wenn ich das alles speichere, also wenn ich alles, was Mensch ausmacht, speichere, um selber Mensch zu werden am Ende oder wie auch immer. Man zäumt das Pferd von hinten auf und sagt, okay, Friedhof ist der Ort, wo man sich mit dem eigenen Tod auseinandersetzt und geht dann zurück in die Stadt und guckt, wie organisiert ihr eigentlich Leben und wie verhaltet ihr euch in der Stadt. Dann gibt es eben verschiedene Orte, die wir dann versuchen, immer in die Tour einzubinden, die natürlich variieren, weil in jeder Stadt natürlich andere Sachen, wie weit sie auseinander liegen, wie sie erreichbar sind, ob man Genehmigungen bekommt und so weiter.
Das habe ich mir auch noch gedacht. Also gerade, ich meine, Heilbronn ist vielleicht ganz gut noch so zu erreichen, die einzelnen Plätze. Aber wenn Sie jetzt in große Städte gehen, also nehmen wir nur Paris, wo große Distanzen irgendwie vielleicht zu überwinden sind, wie machen Sie das?
Wir benutzen eigentlich immer öffentlichen Nahverkehr, auch auf der Tour. Zumindest versuchen wir das immer, weil es auch ein Ort ist, der ja sehr aufgeladen ist für so ein städtisches Leben, sich zusammen in eine U-Bahn zu quetschen oder eine S-Bahn oder eine Tram. Und das ist die einzige Möglichkeit, wo wir ein bisschen Distanz machen können. Der Laufradius bewegt sich so bei 2,5 Kilometer oder sowas. Mehr schafft man nicht mit 30 Leuten, die dann auch öfter stehen bleiben oder 50. Das heißt, der Zu-Fuß-Radius ist sehr klein und wenn, dann muss man den Rest mit öffentlichem Nahverkehr zurücklegen. Aber insgesamt ist der Radius natürlich klein von so einer Tour.
Aber es ist eigentlich im Prinzip eine so lebendige Versuchsanordnung, kann man sagen. Das passt dann wieder ganz schön zu den 25. Theatertagen hier, den baden-württembergischen Theatertagen in Heilbronn, weil man im Prinzip ja auch das Theater möchte, auch die ganze Stadt bespielen. Weitblick ist ja auch das Motto dieses Theaterfestivals. Man möchte eben die Stadt bespielen als ein Laboratorium sozialer Fantasie. Das ist ja eigentlich dann genau das, was Sie machen mit Ihren Stücken dann.
Also es taucht auch, glaube ich, ganz oft in den Grußworten auf, diese Stadt als
Bühne.
Sie haben
die Grußworte gelesen, finde ich toll.
Ich habe gedacht, wenn ich hier schon sitze und mich zum Festival äußern soll, dann muss ich ja erstmal wissen, was die Festivalmacher dazu sagen. Nee, aber natürlich dieser Begriff, und der ist ja auch nicht neu, Stadt als Bühne zu begreifen. Also den Alltag als etwas, wo es eine Theatralität drin gibt und die Stadt als Bühne zu begreifen, ist ja nicht neu, aber ist natürlich auch durch Corona nochmal an Institutionen oft anders angekommen, als das vorher der Fall war, weil man natürlich keine Bühnen mehr hatte, weil man Distanzen schaffen musste, weil man an die frische Luft musste oder wollte. Insofern ist dieser Begriff der Stadt als Bühne, der hat nochmal so einen Schub bekommen in den letzten 2 Jahren und ganz viele Theatermacher sind quasi mal rausgegangen aus dem Theater, wo sie das bisher nicht gemacht haben. Oder es wurde zumindest als Element von theatralen Strukturen noch mal viel stärker in den Fokus genommen, die Stadt.
SWR 2 Zeitgenossen von den 25. baden-württembergischen Theatertagen in Heilbronn mit dem Theatermacher-Regisseur Jörg Karrenbauer. Herr Karrenbauer, wir wollen auch ein bisschen über Sie erfahren. Wie sind Sie denn eigentlich auf den Theatergeschmack gekommen? Also gab es da in der Schule die berühmte Theater AG, an der Sie sich beteiligt haben? Oder wie hat das funktioniert?
Ich habe das Gefühl, im Nachdenken darauf gestoßen zu sein, und jetzt wird es ganz pathetisch möglicherweise, dass ich relativ früh das Gefühl hatte, irgendwie total alleine auf der Welt zu sein. Also schon irgendwie mit 10 oder 11 habe ich, glaube ich, irgendwie angefangen, zu früh zu pubertieren. Und dieses Alleinsein-Gefühl, was man ja so hat in der Pubertät und dass einen die Welt nicht weder will noch versteht und man selber der einzige Mittelpunkt ist, der sich da irgendwie wehren muss oder so. Das ist das, was ich relativ früh erfahren habe. Und dann so auf Antwortensuche gegangen bin. Und ich glaube, das verbindet man oft mit Kunst oder mit Literatur. Also wie man auch einfach sehr viel liest, wenn man Adoleszent ist, weil man sich in Parallelwelten wiederfindet und wiederfinden will und Antworten braucht oder sich verflüchtigen will von dieser anderen blöden Welt, die einen nicht interessiert oder zumindest nicht versteht. Und da kommt dann ganz oft Kunst ins Spiel, glaube ich, irgendwie. Oder
das Kino. Viele gehen ja
genau,
ins Kino.
Genau, ja. Das ist dann oft die Literatur, glaube ich, oder natürlich auch die Musik, ganz klar. Das Kino, ich glaube, das war so eine Initialzündung. Das ist nichts besonders Spezielles, aber ich glaube, das ist ein Antrieb, warum man sich vielleicht relativ früh schon irgendwie mit Kunst im weiten Sinne beschäftigt, weil das Leben, so wie es ist, einfach nicht ausreicht oder als unzureichend empfunden wird und man andere Antworten gefälligst haben will. Und die geben einem ja weder die Lehrer noch die Eltern, weil von denen will man es auch nicht hören. Vielleicht hat sich das mittlerweile auch geändert. Ich wollte es nicht hören von meinen Eltern. Also ist man losgezogen und hat geguckt, wo kriegt man denn die Antworten und wo ist man denn mit seinem Alleinsein oder mit diesem Gefühl des aus der Welt gefallen zu sein oder so irgendwie gut aufgehoben. Und dann landet man bei der Literatur und dann liest man Kafka und dann liest man Hesse und diese ganzen berufsunglücklichen, einsamen Menschen. Und dann geht man irgendwann ins Kino und dann wird es noch viel sinnlicher und noch viel größer und trotzdem sitzt man nachher immer alleine da. Irgendwie. Man liest alleine in der Regel unter der Bettdecke oder irgendwie beim Essen und alle sind genervt und man geht auch alleine ins Kino, vielleicht auch zu zweit, aber wenn das Licht angeht, sitzt man vor einer toten Leinwand. Und das fand ich immer wahnsinnig deprimierend, dass die nicht da sind, die mich da gerade so emotional aufgewühlt haben. Irgendwie. Dass ich diese Filme gucke und total aufgewühlt bin und dann geht das Licht an und die Leute, die mich da reingebracht haben, die sind gar nicht da, die wissen auch gar nicht, dass ich da bin. Und das fand ich eine Beleidigung. Das hat mich genervt, auf Dauer.
Finde ich total faszinierend, was Sie da sagen, weil ich habe nämlich gedacht, aha, dann geht er ins Theater und da ist natürlich alles sehr lebendig, aber ich denke mal, ein Jugendlicher, der ins Theater geht, ist auch eher eine Ausnahme, das ist man ja auch irgendwie alleine und es ist irgendwie ungewöhnlich. Also ich nehme an, sind auch ins Erwachsenentheater gegangen oder war es dann spezielles Jugendtheater? Wissen Sie das noch?
Nee, ich glaube, ich hatte mit 12 mein erstes Abo fürs Stadttheater Saarbrücken. Und irgendwie, wenn dann die Deutschkurse immer ins Theater mussten, hatte ich das immer schon gesehen und war genervt von meinen blöden Mitschülern, die irgendwie keinen Respekt hatten vor dem, was da oben auf der Bühne passiert. Und bin dann aber eben im Theater gelandet, weil ich zumindest geahnt habe, dass das da mehr gibt, weil die ja da sind, die Leute. Natürlich redet man mit 13, 14, keine Ahnung, man redet ja nicht mit Schauspielern irgendwie. Aber zumindest ist schon mal eins klar, das ist live und das ist jetzt und es ist immer jetzt und die sind auch da. Und man hat sich da irgendwie mit beschäftigt, mit dem, was man gesehen hat oder hat das gehört und konnte das ganz anders einordnen und mitnehmen als nach dem Kino zum Beispiel.
Interessant ist jetzt auch, wenn man mal so auf Ihren Lebenslauf schaut, dass Sie nach der Schule erstmal eine Ausbildung gemacht haben, nämlich zum Schaufensterdekorateur erlacht.
Schauwerbegestalter.
Schauwerbegestalter, genau. Ich nehme alles zurück. Und das ist ja sehr bei Karstadt in Saarbrücken dann auch. Und wie ist dazu gekommen?
Meinen ersten Berufswunsch musste ich an den Nagel hängen. Ich wollte Journalist werden. Und dann hat mir ein kluger Mensch gesagt, dass das ein sinnloser Beruf ist. Das Einzige, was in Zukunft gefragt wäre, seien Wissenschaftsjournalisten. Das wäre ein gutes Feld, da wäre was zu holen. Und ich wollte aber Journalist werden, um dieser ganzen Wissenschaft zu entkommen, weil ich keine Ahnung hatte von Chemie und Physik und das alles für mich ein Grauen war. Also dachte ich, okay, der sagt, Journalist an sich bringt es nicht irgendwie und Wissenschaftsjournalist kann ich nicht werden, weil ich das alles nicht verstehe. Und dann bin ich durch einen Freund auf Grafikdesign gekommen, warum auch immer. Und da ich eine mittlere Reife gemacht habe, wollte ich anschließend Fachhochschule für Grafikdesign machen. Und da braucht man eine Ausbildung vorher, um auf die Fachhochschule zu gehen. Und da bin ich neben technischem Zeichner und wo ich mich sonst wo beworben habe, bin ich dann irgendwie bei Karstadt gelandet.
Interessant, aber wenn man mal genau hinschaut, dann gibt es ja durchaus Parallelen zur Theaterwelt, also so ein Schaufenster ist ja auch so ein kleiner Bühnenraum und denk mal so an diese Kaufhäuser des 19. Jahrhunderts, an diese großen Paläste, das waren ja auch irgendwie Orte von großer Magie und so eine Art Eskapismus auch, muss man sagen. Also insofern, da gibt es ja schon durchaus Parallelen. Haben Sie da vielleicht auch dann tatsächlich irgendwelche Anregungen und Erfahrungen mit in Ihre Theaterarbeit genommen aus dieser Zeit?
Außer dass ich gemerkt habe, dass ich überhaupt kein zeichnerisches Talent habe, habe ich da gar nichts mitgenommen. Nee.
Heute ist es ja eher so, dass diese ganzen Kaufhäuser ja doch um ihr Überleben kämpfen. Also Karstadt hat ja bekanntermaßen einige Filialen schließen müssen. Gerade auch in kleineren und mittleren Städten ist das ja oft ein Drama, weil diese großen Gebäude da eine riesen Lücke hinterlassen. Und naja, und das dann eben auch noch meistens mitten in der Innenstadt. Und das muss dann irgendwie neu bespielt werden, sage ich jetzt nochmal. Also würde Ihnen dazu als Theatermacher was einfallen? Wir sind ja hier auch gerade in Heilbronn in einem Kaufzentrum.
Also ich habe gerade davor, vor Remote Heilbronn, habe ich auch einen Audiowalk in Leipzig am Schauspiel gemacht. Da ging es um die Corona-Folgen und die Auswirkungen für die Innenstadt. Und das ist interviewbasiert, also da habe ich mehrere Interviews mit Menschen, sogenannten Akteuren der Innenstadt, Leute, die da leben, Leute, die da arbeiten, geführt, die man unter anderem dann auch auf dem Audiowalk hört. Und da war natürlich ein großer Bereich, war der stationäre Handel, wie sich das im offiziellen Jargon nennt. Und da habe ich tatsächlich irgendwie auch nochmal richtig, man ahnt das natürlich und man sieht es auch so ein bisschen irgendwie mitbekommen, wie massiv die Innenstädte im Moment unter Leerstand leiden, was zum einen dazu führt, dass irgendwie Pop-up-Geschäfte von der Stadt subventioniert werden, einfach um die Stadt attraktiv zu halten, um Leerstand zu vermeiden. Auf der anderen Seite werden damit Systeme gefeatured, die wahnsinnig schnell, wahnsinnig ertragreich sein müssen. Das heißt, es sind alles schnelle Ideen, die schnell Geld abwerfen müssen, weil die Mieten ja so hoch sind. Das heißt, man will auf der einen Seite was Neues, damit die Stadt attraktiv bleibt, die Innenstadt. Und auf der anderen Seite, wenn diese Pop-up-Stores nicht innerhalb von kürzester Zeit funktionieren und Ertrag abwerfen, dann sind die auch wieder raus. Und dadurch verliert eine Innenstadt komplett ihr Gesicht. Und das Problem ist, dass man die Umnutzung, wovon alle reden, auch erstmal finanziert kriegen muss. Das heißt, wenn eine Shopping-Mall großen Leerstand hat, dann redet man jetzt davon, ja, da könnten Büros rein oder Fitnessstudios oder Nagelstudios oder das sind alles so versteckte Leerstandsaktivitäten. Die zahlen aber nicht die Miete, die H&M zahlt oder wie sie alle heißen. Insofern sind die Betreiber dieser Malls in der Bredouille, dass sie was brauchen, was in ihren Verkaufsflächen Rendite abwirft und auf der anderen Seite das, was Rendite abwirft, was sich dort einmieten könnte, kann überhaupt gar nicht diese Preise zahlen. Und das ist eine riesige Krise, die sich gerade erst anbahnt, was das bedeutet für die Innenstädte. Und da laufen im Moment die Rädchen heiß, zu sagen, wie halten wir unsere Innenstädte attraktiv? Was sind alternative Nutzungsmöglichkeiten? Und wie können wir diesem, wie das auch einer so schön gesagt hat, irgendwie Handel ist mittlerweile ohne Innenstadt möglich, aber die Innenstadt nicht ohne Handel.
Spannendes Thema, auch für Sie natürlich als Theatermacher. Und jetzt wollte ich aber nochmal zurückkommen auf Ihre Biografie, weil Sie haben eben schon gesagt, Sie haben während Ihrer Ausbildung festgestellt, also zum grafischen Zeichner, dafür hat es dann doch nicht so richtig gereicht. Und dann kam aber dann doch die Entscheidung, nach Berlin zu gehen, um dort eben an der Universität Theaterwissenschaften zu studieren. 1989 sind Sie dahin gegangen, in einem spannenden Jahr. Ich könnte mir vorstellen, haben Sie damals auch den Fall der Mauer eigentlich miterlebt? Waren Sie da schon da?
Genau, ich bin im Februar 89 nach Berlin und wollte ganz lange in diesem abgefahrenen West-Berlin leben und dann hat es aber nur ein halbes Jahr gedauert und dann ist die Mauer gefallen und dann wurde es noch viel abgefahrener. Aber genau, ich war zum Mauerfall, war ich auf der Sonnenallee, habe ich gewohnt. Bin seitdem, also seit über 30 Jahren in Berlin, ja.
Und Sie haben dann auch tatsächlich schon eine Spielstätte damals gegründet mit anderen Studierenden zusammen, das Theaterdock in der Kulturfabrik. War das so etwas, wo Sie schon erstmal alles Mögliche ausprobiert haben, was im Prinzip schon auf diesen Weg hier führt, Dokumentartheater zu machen oder eben ein anderes Theater zu machen? Oder war das noch so die klassischen Theaterversuche?
Ich glaube, es waren eher die klassischen Theaterversuche. Also ich habe irgendwie an der FU Theaterwissenschaft studiert und das ist ein reines theaterwissenschaftliches Theoriestudium gewesen. Ich wusste davon einfach damals nichts von Gießen und Hildesheim und angewandter Theaterwissenschaft. Das hat mir niemand erzählt. Und ich war selber nicht klug genug, mich da schlau zu machen. Also bin ich bei so einem trockenen Theoriestudium gelandet. Und mir war relativ schnell klar, dass da irgendwie eine praktische Ebene rein muss. Sonst bringt mir das alles nichts. Sonst habe ich keine Lust, das weiterzumachen. Und dann bin ich über ein Tutorium, das es da damals gab, das nannte sich praktische Kulturarbeit, dachte ich, klingt ja großartig. Und das endete aber damit, dass da Leute rekrutiert wurden, um diese alte Fabrikhalle zu sanieren. Das war dann die praktische Kulturarbeit. Und dann bin ich aber dabei geblieben und habe irgendwie mit anderen Studierenden eine freie Spielstätte gegründet, die es auch immer noch gibt. Aber was wir da gemacht haben, war größtenteils ziemlich klassisches, schlechtes Theater, schlecht im Sinne von, wir konnten das ja alle nicht. Also wir haben weder die Schauspieler gehabt, noch die Mittel gehabt, haben aber größtenteils eigentlich in dem Fahrwasser vom Staatstheater ruminszeniert. Da gab es keine neuen Konzepte für uns oder sowas, sowas wie Live Art oder Performance Kunst. Das war eher noch so ein bisschen, naja, die können es halt nicht besser.
Aber Sie sind ja dann über einen Regisseur gestolpert, der heute die legendäre Berliner Volksbühne leitet, nämlich über René Polisch. Und ich glaube, es gibt keinen zweiten Theatermacher, der so kreativ unterwegs ist, was die Erfindung von Titeln angeht, also von Stücketiteln. Und ich habe mir mal welche aufgeschrieben, also zum Beispiel, wann kann ich endlich in einen Supermarkt gehen und kaufen, was ich brauche, allein mit meinem guten Aussehen? Oder ein anderer Titel, du hast mir die Pfanne versaut, du Spiegelei des Terrors. Oder ich schaue dir in die Augen, gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang. Also man könnte unendlich so weitermachen, herrliche Titel. Was ist das für ein Mensch, der solche Überschriften erfindet? Und vor allem, was haben Sie denn auch von René Polisch mitbekommen? Sie waren ja sein Assistent dann auch.
Genau, ich habe 98 René durch einen Zufall kennengelernt. Ich hatte was im Fernsehen von ihm gesehen, das hieß Ich schneide schneller. Und das kann man ja durchaus programmatisch nehmen bei ihm. Und das war ein kleines Fernsehspiel. Und das hat mich einfach weggehauen. Das war, sowas habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört gehabt, mit welcher Energie, mit welcher Wucht, mit welcher Lust da Widersprüche aufeinander gehetzt wurden. Das hat mich total umgehauen. Und dann bin ich ihm tatsächlich durch einen Zufall kurze Zeit später begegnet. Und er hatte damals überhaupt nichts zu tun und hat, das war 98, irgendwie Heidi Ho gemacht mit ihm irgendwie. Und ich habe halt mich als totaler Groupie geoutet und dann rief er tatsächlich 2 Wochen später an und meinte, er hat 2000 Mark oder sowas vom Podeville bekommen und macht da eine Produktion mit 3 Schauspielern, ob ich da nicht irgendwie Assistenz werden wolle. Und dann haben wir das gemacht und Heidi Ho war für ihn so ein Comeback. Er hat ja früher auch schon inszeniert, ist dann aber irgendwie in der Versenkung verschwunden. Und Heidi Ho war für ihn 98 so ein Durchbruch und da haben wir so eine Trilogie, haben wir, ich war dabei, er hat es gemacht, eine Trilogie gemacht in Berlin, die Heidi Ho-Trilogie und dann ist er nach Hamburg ans Schauspielhaus als Autor gegangen und da bin ich als Assistent mit und habe dann, glaube ich, die nächsten 15 Polish-Produktionen gemacht. Und das Kerninteresse für mich an seiner Arbeit war tatsächlich, wie er mit Schauspielern arbeitet, weil ich sowas noch nie gesehen hatte. Und das hat mir komplett das Theater nochmal so richtig aufgeschlossen. Irgendwie ab da hatte ich so eine Vision von Theater, die ich vorher nicht hatte. Das klebte irgendwo zwischen Bret und Stein und keine Ahnung. Das war es auch vom Studium her. Irgendwie war man da so drauf gebrieft. Und was der gemacht hat, das war komplett mind-blowing, würde man auf Neudeutsch sagen. Also der hat mit Schauspielern gearbeitet in einem Sinne, sowas hatte ich vorher noch nie gesehen. Und zwar einfach zu sagen, man entwickelt die Texte natürlich nicht zusammen, aber man denkt sie zusammen. Und Texte denken fand ich dann plötzlich viel geiler als Texte spielen. So. Oder Schauspieler spielen denken, das ist das Allerbeste. Und das wurde einfach geprobt. Proben bestehen darin, Texte zu verstehen. Und zwar seine Texte zu verstehen und sich was zu erzählen. Und dann kommt er am nächsten Tag mit der neuen Version und dann ist es fortgeschrieben von dem, was man da gerade besprochen hat am Tag zuvor. Das heißt, man steckt da schon drin, aber es ist natürlich sein Text und seine Art, Texte zu schreiben. Aber es ist erstmal ein gemeinsamer Prozess gewesen, diese Texte entstehen zu lassen, wo auch dann einfach die Schauspieler sehr daran beteiligt sind. Und das Proben darin bestehen, sich Texte anzueignen im Sinne von, sie wirklich zu durchdringen. Und zwar nicht im Sinne von psychologisch zu durchdringen, sondern inhaltlich zu durchdringen und sie dann zu beherrschen, saarländischer SCH-Fehler, das fand ich einfach einen gigantischen Probenprozess. Da hat man einfach so viel mitgekriegt und so viel gelernt und so viele tolle Widersprüche so lustvoll aufeinander gehetzt, dass das für mich eine totale Befreiung war, dass das geht, dass man Widersprüche lustvoll denkt.
Also ein richtiges Aha-Erlebnis hat Ihnen eine ganz neue Welt eröffnet, aber Sie haben sich dann trotzdem in eine andere Richtung entwickelt, also mehr in den öffentlichen Raum hinein mit Ihren Theaterproduktionen. Wie kam das dann? Also was hat Sie dann sozusagen vom Polish nicht weggetrieben, aber was hat Sie dann dazu gebracht, sich dann doch nach und nach vom Polish zu verabschieden?
Genau, ich war ja dann 3 Jahre Regieassistent in Hamburg am Schauspielhaus und habe dann natürlich auch mit anderen Regisseuren gearbeitet als Polish. Und das war eine super Zeit. Ich habe aber auch sehr viel gelernt über das Theater und über die Arbeit mit Schauspielern. Und letztendlich hat mich dann das klassischere Theater auch immer weniger interessiert, weil es mir zu inhaltslos war und zu formversessen. Und das hatte den schönen Effekt nicht mehr, dass ich mich im Theater wohlgefühlt habe, wie ich das vielleicht von Anfang noch beschrieben habe, sondern ich habe mich im Theater unwohl gefühlt. Und das hatte was mit dieser Repräsentationsgeschichte im Theater zu tun, also dieses so tun als ob und dieses, was ein Schauspieler da eigentlich macht, wenn er spielt. So. Und das hat mich dann nur noch in Einzelfällen interessiert. Also das lag dann wirklich wahnsinnig an dem Typ, an dem einzelnen Typ eines Schauspielers, ob mich interessiert, was der macht oder nicht. Und nicht mehr an den Texten und nicht mehr an der Form. Und da habe ich gemerkt, dass mir dieses so tun, als ob nicht mehr reicht und dass ich vielleicht auch nicht mehr so allein sein will. Keine Ahnung, ich will es nicht totreiten, aber ich wollte da raus. Ich musste raus aus dem Theater. Und dann hatte ich auch einfach viel mehr Ahnung, was es da draußen gibt und was Performancekunst ist und was Live-Art ist und kannte verschiedene Vertreter davon. Und dann hatte ich zum ersten Mal so eine Idee, wo ich eigentlich hin will mit dem Theater. Und ich kannte dann aber auch das andere ganz gut. Und das war dann irgendwie so ein logischer nächster Schritt für mich. Glück gehabt, dass ich dann auch gerade Rimini getroffen habe am Schauspielhaus in Hamburg. Aber das hat dann gepasst und für mich war das so der nächste logische Schritt.
Genau, Stichwort Rimini. Also wenn man jetzt ins Programm der Baden-Württembergischen Theatertage schaut, dann sieht man unter ihrer Produktion Remote Heilbronn, also da steht nicht ihr Name, Jörg Karrenbauer, sondern da steht Rimini-Protokoll. Rimini-Protokoll ist ja im Prinzip so eine Art Label, unter der verschiedene Theatermacherinnen und Macher zusammenarbeiten. Und Sie sind seit 2005 dabei, auch mit einer ganz spannenden Produktion, die heißt Cargo X, also im Prinzip auch wieder eine mobile Produktion, mit der Sie durch verschiedene Städte gegangen sind. Ist das so ähnlich wie Remote X oder wo ist der Unterschied zu Cargo X?
Der ganz wesentliche Unterschied ist, dass das Publikum in einem LKW sitzt. Der Ansatz war, ein Projekt über Lastwagenfahrer zu machen, über LKW-Fahrer zu machen und über Logistik und zu sagen, wer karrt eigentlich diese ganzen Sachen in meinen Supermarkt und wie leben diese Leute? Also auch immer so ein bisschen diese Frage nach Blindspots oder sozusagen, man guckt mal dahin, wo man so gerne drüber wegguckt. Man hat zwar einen Bezug dazu, aber man guckt nicht richtig hin. Also wieder so ein journalistischer Ansatz vielleicht manchmal auch. Und dann haben wir gedacht, okay, was machen wir denn damit? Interessanter als Lastwagenfahrer Texte oder Lastwagen auf die Bühne zu bringen, ist ja eigentlich Zuschauer dahin zu bringen, wo die Lastwagenfahrer sind. Und dann haben wir einen LKW so umgebaut, dass auf der Rückseite, auf der Ladefläche sozusagen eine Tribüne steht mit 50 Plätzen und eine Seite des LKWs ist verglast, wo man rausgucken kann und der wird dann gefahren von 2 LKW-Fahrern, die Mikroports haben und dann fährt man tatsächlich real, so wie man jetzt geht, mit Remote geht man durch die Stadt und so wird man dann 2 Stunden durch die Stadt gefahren und besucht Orte, die der Lastwagenfahrer normalerweise von der Stadt sieht, was ja völlig andere Orte sind als das, was wir von der Stadt sehen.
Also kann man sagen, im Prinzip schließt sich dann doch der Kreis, Sie sind am Ende doch eher Journalist geworden als Theatermacher, oder?
Da hat sich dann wieder was getroffen, nicht so geplant, aber vielleicht unterschwellig mit Sicherheit, dass das Wegkommen von theatralen Texten oder sowas eher in Richtung von interviewbasierten oder recherchebasierten Texten mich dann auch einfach selber immer mehr interessiert hat. Also die Geschichten mich einfach interessiert haben und die Menschen, die sie erzählen, interessiert haben. Also dieses Bewusstsein von, wie interessant es ist, Geschichten zu erzählen für Leute, die keine Ahnung davon haben und was dann interessant wird, das ist auch was, was für mich selber eigentlich immer wieder Anlass ist, was zu machen, nämlich neue Geschichten zu erfahren. Ich habe jetzt Cargo in Holland gemacht gerade. Da ging es um eine Milchproduktion, also in Friesland, einer sehr ländlichen Gegend, überhaupt nicht Stadt. Und dann lernt man ja einfach in der Arbeit auch einfach über, was sind die Probleme von so einem Milchbauer, welche Systeme arbeiten da gegeneinander, was hat das für globale Verkettungen von einem Babymilchskandal in 2008 in China zu den jetzigen Handelsverflechtungen. Und das sind dann einfach Sachen, die auch vermutlich so als journalistisch Interessierter so viel triggern. Und dafür sich Rahmen oder theatrale Konstellationen auszudenken, das finde ich einfach für mich ein sehr, sehr spannender Ansatz. Ein interessantes Thema, von dem ich vorher auch keine Ahnung habe, in eine theatrale Form zu überführen, von der ich am Anfang auch nicht immer weiß, was es ist, aber das adäquat zu machen. Das finde ich ein Ansatz, wo sich oft die Themen auch wirklich dann die Form sucht oder den Ort sucht, an dem das stattfindet. Und klar, das ist dann so ein bisschen wie Journalist sein.
Die Geschichten interessieren Sie, faszinieren Sie und die Geschichten liegen in Ihrem Fall ja dann auch tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße, kann man sagen. Herzlichen Dank für das interessante Gespräch, Jörg Karrenbauer.
Gerne.